Liebe Versicherer, macht bitte eins. Guckt, dass ihr weiterhin sehr, sehr gute Mitarbeiter in eurem Haus hält und seid erreichbar. Das ist wirklich jetzt momentan das größte Qualitätskriterium. Digitalisierung und KI können alle, aber wir brauchen nach wie vor sehr, sehr gute Leute im Innendienst, die wir auch schnell erreichen können. Und wenn wir die Mischung haben, Digitalisierung und wirklich tolle, gut bezahlte Mitarbeiter, dann habe ich einen Versicherer, mit dem ich sehr, sehr gern zusammenarbeite. Wenn diese Komponente aber fehlt, und da haben wir momentan einige Beispiele, dann wird es gruselig. Nach dieser letzten Reise war klar, dass es wirklich super funktioniert. Also wir haben gut produziert, wir haben Umsatz geschrieben. Ich habe das erste Mal seit zig Jahren mein E-Mail-Postfach wieder leer gehabt. Den Tag werde ich nie vergessen. Es war so ein cooles Gefühl, einfach von der Entschleunigung her. Und bin am Stand gesessen, also wirklich 100 Meter vom Wasser weg. Und das war so ein Moment in Barcelona, wo wir festgestellt haben, hey, da ist noch viel, viel mehr drin. Weil was spricht jetzt noch dagegen? Wir haben jetzt alle Punkte getestet, wir haben die Kunden beraten, die Technik funktioniert und das nicht nur für ein paar Tage, sondern wirklich über mehrere Wochen und das eigentlich mit relativ wenig Aufwand. Und das war tatsächlich so dieser ja, Wechsel 22, es war vorletztes Jahr von 2022 auf 2023 Jahresbeginn. Nach dieser Reise war klar, dass wir da mehr wollten.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn, denn das würde mich A freuen und mir auch im Podcast-Algorithmus allgemein helfen. Aber kommen wir jetzt mal zu meinem heutigen Gast. Als ich mit ihm telefonierte, um den Termin für die heutige Aufzeichnung klar zu machen, da war er gerade auf dem Weg nach Santiago de Compostela, also auf dem Weg zum Ende vom Jakobsweg. Und das passt sehr gut, denn dort ist ja auch Habe Kerkeling mit seinem Buch Ich bin da mal weggewandert. Und das Ich bin da mal weg passt auch wiederum sehr gut zu ihm, wobei der Song Rückenwind von Thomas D. aus den 90ern irgendwie noch viel besser passt. Das war nämlich der Ohrwurm, den ich die ganze Zeit hatte, als ich mich aufs Gespräch hier vorbereitet habe, insbesondere die Zeilen. Und irgendwann komme ich dann in dem Wohnmobil an, bin somit ständig am Reisen, immer am Ziel und kann euch am besten beweisen, alle brauchen Mission. Ich habe die, ich bin vor eurem Haus und ihr lasst mich drin wohnen. Das war die Mission von Thomas D. Die von meinem Gast ist, dass er im Wohnmobil mit seiner Familie durch die Welt reist und gleichzeitig arbeitet. Das las ich Anfang August in der AS Kompakt und mir war sofort klar, ihr muss ich dringend einladen. Ich muss mit ihm echt mal reden, wie es dazu kam, wie er das macht und was seine Zielgruppe, die ja auch primär aus Ärzten noch besteht, dazu sagt. Die Rede ist natürlich von Christoph Meusel, Versicherungsmakler aus Hallbergsmoos, zumindest ist das der Ort, der in seinem Impressum steht. Hallo Christoph, schön, dass du da bist und ich vermute mal, du bist gerade nicht in Hallbergsmoos, sondern woanders.
Hallo Marco, ja, vielen Dank für deine Einladung. Ist heute eine absolute Premiere für mich, meine erste Podcast-Aufnahme. Und ich hoffe, ich schlage mich ganz gut. Aber ich bin ja Verkäufer, von dem her bin ich ein bisschen trainiert, auch zu quatschen. Ich finde es total cool, dass du jetzt diesen Song als Intro nimmst. Ich kenne ihn ziemlich gut, weil ich bin Mitte 40 und das heißt, Fanta 4 ist so, ja, eine Band, mit der man einfach aufgewachsen ist. Und du hast recht, also der Song spiegelt relativ gut wider, was wir gerade so machen. Wir sind gar nicht so weit weg von unserem letzten Ort, also etwas weiter nördlich von so Santiago de Compostela, ungefähr 180 Kilometer. Wir stehen gerade direkt am Atlantik und fahren morgen Richtung Barcelona weiter, weil auch hier wird es jetzt langsam kalt und wir freuen uns jetzt auch wieder ein bisschen auf wärmere Temperaturen. Von dem her geht es dann morgen knappe 1000 Kilometer weiter Richtung Barcelona für die nächste Etappe von uns.
Was heißt denn bei euch jetzt auch gerade ein bisschen kühler? Wie kalt ist es bei dir?
Um die 20 Grad plus
Ah, okay.
minus, also zwischen 18 und 22, 23 Grad. Wenn die Sonne rauskommt, dann wird es relativ schnell warm. Aber heute haben wir richtig schön Nieselregen, also perfekt zum Arbeiten oder eine Podcast-Aufnahme zu machen. Und das war auch ein bisschen für uns der Grund, wieso wir in diese Ecke gefahren sind, weil wir hier im Sommer einfach solche Temperaturen haben, die Arbeiten im Wohnmobil gut ermöglichen. Und da ist jetzt diese Ecke in Galizien wirklich perfekt für uns gewesen. Also da kommen wir auf alle Fälle wieder her und haben die letzten Wochen hier sehr genossen.
Genau, mach doch mal ganz kurz zur Einleitung, damit einfach mal unsere Gäste ein bisschen neidisch werden. Unsere Zuhörer, nicht unsere Gäste, du bist ja mein Gast, unsere Zuhörer. Wie war denn so dein Sommer? Also wo warst du überall oder?
Von wann soll ich denn anfangen? Also wir
Wann?
hatten, ich
Sommer,
fange im
fang
Frühjahr,
Juni, Mai,
im
Juni.
Juni.
Wie mach du? Wie früher mein Weg kannst du auch, wie du willst,
Genau,
meins.
also wir haben den Winter in Tirol verbracht mit sehr viel Skifahren, waren dann im Mai kurz in Deutschland, um gewisse Dinge noch organisatorisch zu regeln. Und von da weg ging es dann nach Holland für einen knappen Monat. Wir wollten dort mit zur MotoGP und die wilden Renner sehen, wie die ihre Kisten bewegen. War sehr, sehr beeindruckend für mich. Und dann waren wir nochmal für ein paar Wochen in Deutschland, hatten doch noch ein paar Umbauten an den Fahrzeugen vorgenommen, sind dann weiter nach Frankreich, waren dann in der Normandie, haben uns dort zum Beispiel die Strände angeschaut vom Zweiten Weltkrieg, also die Landungsstrände. Wunderschön, aber leider auch eine, ja, die Geschichte schwingt heute einfach nach wie vor noch mit, aber es war einfach mal toll, das live zu sehen. Und dann sind wir weiter nach Mont-Saint-Michel. Ein unglaublich toller Ort. Ich wollte meinen Lebtag sehen und es war gigantisch. Das war ein Flair. Gänsehaut, anders kann ich es nicht sagen. Von dort weg ging es dann weiter Richtung Südfrankreich, relativ straight nach Madrid. Dort waren wir dann in der richtigen Bullenhitze, hatten dort Freunde besucht aus Kanada. Und dann ist uns ehrlich gesagt zu warm geworden. Und dann haben wir entschieden, es geht wieder Richtung Norden, weil über 40 Grad ist für die Mäusels einfach nichts auf Dauer. Und dann haben wir gesehen auf der Landkarte, da oben in Galizien, da scheint es relativ kühl zu sein, 20, 25 Grad, das ist perfekt für uns. Und dann sind wir wieder Richtung Norden und jetzt ziemlich genau einen Monat hier an dem Ort, wo wir jetzt sind. Also wir sind, ja genau vor einem Monat sind wir angekommen, heute haben wir den 10. und morgen geht es wieder weiter. Also das waren unsere letzten Etappen von Mai bis zum 10.9.
Zwei Fragen. Zum einen, bist du mit dem Wohnmobil auch im Winter unterwegs? Also, weil du sagst, Skifahren warst du in der Schweiz?
Ja, absolut. Das ist die beste Zeit. Also im Sommer kann ja jeder. Winter ist für uns
Geil.
die tollste Zeit, weil erstens mal, wenn es im Winter klappt, klappt es im Sommer sowieso. Wintercampen ist einfach etwas aufwendiger. Thema Heizung und Schnee und Frost. Aber wir campen eigentlich schon immer im Winter, vor allem eben zum Thema Skifahren. Wir sind alle drei Skifahrer. Und es gibt für mich nichts Schöneres, wenn ich meine Tür aufmache und draußen fährt der Pistenbully vorbei und ich kann meine Ski packen und einfach mal eine Runde wedeln und dann wieder an den Arbeitsplatz zurück. Also für mich ist, wir sind eigentlich atypische Camper. Wir mögen den Sommer ehrlich gesagt gar nicht so gerne, vor allem wenn es so warm ist. Wir lieben Herbst, Winter und Frühjahr total, weil einfach dort erstens mal nicht so viel los ist und man dann öfters auch sehr Ruhe hat beim Campen. Aber Winter zum Skifahren ist mit dem Camper für uns traumhaft. Für andere ist die Hölle, für uns ist super.
Okay. Noch eine zweite kurze Frage. Du hast vom Fahrzeuge machen geredet gerade. Mit wie vielen Fahrzeugen bist du unterwegs? Habt ihr eine ganze Kolonne?
Also im Winter waren wir tatsächlich mit drei Fahrzeugen unterwegs. Da hatten wir noch ein Auto und hatten dort Auto, Wohnwagen und Wohnmobil. Und wir haben das Auto dann im Mai verkauft. Also ich bin jetzt seit ja, 5 Monaten nicht mehr Auto gefahren und stelle fest, es fehlt mir überhaupt nicht. Aber wir machen es jetzt so, dass wir den kleinen Wohnwagen, der ist jetzt nicht riesengroß, den ziehen wir mit dem Wohnmobil und haben damit ein Gespann von knapp 12,5 Meter Länge. Und von da weg haben wir einfach sehr, sehr viel Platz und Flexibilität, weil wir können den Wohnwagen auch mal stehen lassen und mit dem Wohnmobil Kurztrips fahren oder zum Einkaufen. Und das ist jetzt für uns eigentlich die optimale Lösung.
Ah, okay, du hast also ein Wohnmobil mit Wohnwagen hinten dran.
Genau.
Ah, okay. Na gut, das wissen wir schon mal, aber dann willkommen. Zu diesem Lebensstil kommen wir gleich noch. Erstmal kommen wir erstmal zu dir. Dass man erstmal dich noch kennenlernen, nachdem wir schon wissen, okay, du bist sehr viel unterwegs. Du hast ein sehr schönes Leben. Ne? Ist ja meine Einstiegsfrage eigentlich immer auch so: Stell dir mal kurz vor mit drei Hashtags und sag, warum die zu dir passen.
Mit drei Hashtags. Ja, erster Hashtag ist Lebensqualität hat Vorrang. Der zweite ist Finanz- und Versicherungsberatung mache ich schon immer sehr gerne und allumfänglich. Und wir haben einen der schönsten Berufe, den ich mir vorstellen kann. Und der
Das war
dritte
der kleine
Hashtag.
Moment, der zweite war wir. Finanz und Versicherungs.
Finanz- und Versicherungsberatung ist ein toller Beruf.
Ah, okay, ist ein toller Beruf. Gut, ja, gut, das ist wunderbar, ja.
Genau. Und der dritte, schauen wir, was die Zukunft bringt. Wir haben ganz, ganz viele Sachen, die wir momentan gar nicht beantworten können. Also wir sind auch gespannt, wo wir in einem Jahr stehen, in 2 oder in 3. Und das bringt Energie. Also man merkt, man ist wieder so aus seiner Routine draußen und ist neugierig auf Neues und auch auf Neues zu lernen. Ich denke, das passt da noch ganz gut als drittes.
Ja, sehr schön. Lebensqualität, gut, erzähl es mir auch selbst erklären, ne? Echt mal Lebensqualität als Vorrang. Verstehe ich. So. Dein Leben vermutlich war es damit beschrieben, ne? Deine aktuelle Lebensqualität. Und Finanzberatung ist ein toller Beruf. Dazu kommen wir noch im Verlauf des Gesprächs hier. Ja, die zweite Frage zum Einstieg ist immer noch, welches Emoji passt zu dir? Und warum?
Welches Emoji passt zu mir? Du stellst Fragen. Klar, also wenn man jetzt sagt, Thema Urlaub und Reisen, dann passt natürlich das Emoji mit Smilen, mit Sonnenbrille auf alle Fälle dazu. Und ich würde, also reicht eins oder darf ich ein paar
Du
mehr sagen?
kannst auch zwei oder drei sagen.
Okay, dann nehme ich das Emoji mit der Sonnenbrille, ich nehme die Gitarre und den Skifahrer und natürlich den Camper. Also machen wir vier.
Skifahrer und Camper. Genau, Gitarre hast du mir schon gesagt, dass du auch zwischendurch Musik machst während deiner Reise.
Ja,
Sehr
genau. Also
schön.
wir haben zwei Gitarren an Bord, was ganz gut funktioniert. Und das ist für mich einfach Ausgleich zum doch manchmal etwas stupiden Alltagsdasein eines Versicherungsmaklers, wenn man dazwischendurch mal einen Song trällert, ja, entstresst einfach und dann kann man sich wieder mit neuer Energie auf die Arbeit stürzen.
Also, du hast auch eine Band, hast du vorhin noch gehabt im Vorgespräch, ne? Also, aber, oder?
Ja, also ich habe zu Hause in Bayern tatsächlich eine kleine, also Miniband, nichts Professionelles, nennt sich die Saturday Night Beavers. Und bei denen haben wir jetzt im Oktober die nächste Bandprobe. Wir haben tatsächlich jetzt dort ein bisschen Stopp, weil es einfach nach wie vor unterwegs noch nicht so funktioniert. Aber auch dort sind wir dabei, uns ranzutasten, wie man eben auch auf digitalem Weg Musik miteinander machen kann. Also da werden wir so im Winter jetzt mal gucken, wie es weiterläuft. Aber tatsächlich, das Bandprojekt steht jetzt ein bisschen, kann aber jederzeit auch wieder reaktiviert werden. Also wir sind keine Profis, sondern absolute Spaßmusiker und die Qualität, die wir spielen, die kann man auch mit einem halben Jahr Pause wieder reaktivieren. Von dem her haben wir da keine großen Baustellen.
Aber dann machst du immer Bandprobe, wenn du, weil du hast mir schon gesagt, dass du im Oktober wieder eine Woche in Deutschland bist. Und das dann quasi in der Zeit, wenn du da bist, ist immer auch so Bandprobe angeberaumt, oder?
Ja, genau. Also ich habe gestern meinen Flug gebucht, die ersten Kundentermine ausgemacht und habe vorher mit meinem Gitarristen telefoniert. Der guckt gerade, an welchem Tag die Bandprobe stattfindet. Also sind so die ersten Steps. Wenn man weiß, okay, ich bin back at home, dann wird durchterminiert und da gehört die Bandprobe definitiv dazu.
Ah, sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-oder-Fragen. Du sagst was und warum, ja? Zuerst ist Berge oder Meer?
Oh, das ist ja fies. Also eigentlich beides, aber ich würd sagen Berge.
Du hast schon gesagt, da war ja eher ihr Wintercamper seid lieber, ne? Das wollte ich vorher nicht wusste, aber das ist spannend. Das zweite ist Jogginghose oder Jeans?
Jogginghose.
Weil das bequemer ist beim
Weil
Camperfahren,
die Zeit ist reif dafür. Also allgemein als Bild,
oder?
unsere Branche ist ja doch. Wie ich angefangen habe, klar war das noch die Zeit mit Anzug und Krawatte. Wenn ich mir heute jungen Makler anschaue, ich finde es super, dass halt alles sein darf. Also vom super tollen Maßanzug bis zur ganz gemütlichen Klamotte. Aber das Entscheidende ist die Fachkompetenz und die Verpackung drumherum, die darf halt ganz bunt sein. Deswegen darf alles, aus meiner Sicht darf alles sein. Also alles in Ordnung.
Okay, das dritte Frage ist Pizza oder Pasta?
Pasta.
Weil?
Weil ich eine Pasta im Wohnmobil unfassbar schnell unkompliziert machen kann und das gehört einfach zum Campen dazu. Also eine Woche ohne Pasta ist eigentlich selten, deswegen Pasta.
Ah, okay. Ihr kocht auch natürlich im Wohnmobil selber, klar.
Ja,
Ja.
wir kochen auch richtig viel. Also wir versorgen uns, wenn es gut geht, sag mal jetzt zum Großteil selber, gehen relativ selten essen und mein Sohn kocht unglaublich gut mittlerweile. Und von dem her haben wir im Endeffekt unseren Koch dabei und das ist schon Luxus pur. Wenn der sein, also er kocht nicht die ganze Woche, aber wenn er mal seinen Tag hat, sind es meistens sehr komplexe Dinge, die er probiert und wir sind dann die Testkandidaten. Also da wären wir ziemlich verwöhnt, was das betrifft.
Ah, okay. Wer ist eigentlich erst bei dir unterwegs? Du bist mit deiner Frau und deinem Sohn, also zu wie viel Zeit ja auf
Wir sind zu dritt.
Wohnmobilreise? Zu
Wir sind
dritt.
zu dritt, genau.
Okay. Dein Sohn ist auch in der Versicherungsbranche eigentlich? Oder?
Ja, angehend. Also er ist gerade dabei, dass er seine ersten Steps macht. Und der Plan ist auch, dass er im Winter seine 34D-Prüfung absolviert. Wir haben jetzt den Termin noch ein bisschen verschoben, weil einfach die Vorbereitung und der Stoff doch ein bisschen mehr waren wie gedacht. Und er fängt so in kleinen Steps an und schauen wir mal, wo dort die Reise hingeht. Aber er hat schon ein gutes Basiswissen und arbeitet intern auch entsprechend schon mit. Also das entwickelt sich so in kleinen Steps. Aber das Wichtigste ist erst einmal, dass er ja mal seine erste Prüfung hat. Und da gucken wir jetzt im Januar oder Februar vom Prüfungstermin, dass das passt. Und davor heißt er einfach jetzt noch pauken. Und dann werden wir schauen, ob es klappt mit der Prüfung.
Aber Prüfung kann man doch nicht von überall machen. Also da muss man schon vor Ort sein, oder? So weit ist die Branche noch nicht.
Ja, also das ist das Einzige, was wirklich toll ist und da ein großes Lob an unsere Branche. Wir haben das selber gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber die Vorbereitungskurse für den 34D gehen tatsächlich zu 100% online. Und ich habe das auch gemacht, aber ist schon ein paar Jährchen her. Da war es dann eben mit Präsenz, mit 34D und 34F. Und mittlerweile ist es komplett digitalisiert. Und das Einzige, was eben in Präsenz ist, ist bei der IHK. Du musst ja gucken, dass du dir eine IHK aussuchst und fährst ja dorthin und machst dann dort deine Prüfungen. Und der Rest ist aber davor komplett digital, also auch mit der Prüfungsvorbereitung. Und ich finde das spitze, dass wir auch hier schon so weit sind, weil das natürlich jetzt für uns optimal passt. Also vielen Dank an die Leute, die sowas in die Hand genommen haben. Dass es jetzt schon so gut funktioniert, hat man selber gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also wir haben das auch erst im Februar erfahren und er hat dann im März angefangen, aber ich finde das spitze. Also wirklich toll.
Ja, super, da war einfach so wahrscheinlich. Ich vermute, es ist einer von den netten Nebensächlichkeiten von Corona, dass man einfach da alles umstellen musste. Vermute ich,
Absolut,
oder?
also ohne Corona würde ich jetzt nicht hier in meinem Camper sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Wenn mir das jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, sagt, du spinnst total und doch, es ist jetzt so. Und Corona ist der absolute Booster gewesen mit allen Höhen und Tiefen, die wir da so erlebt haben. Aber ohne Corona hätte ich meine eigene Firma nicht und die Digitalisierung wäre auf einem völlig anderen Level.
Ah, okay. Zu der Firma kommen wir gleich noch. Erstmal die vierte Frage. Und die ist nämlich Country Roads von John Denver oder Ich war noch niemals in New York von Udo Jürgens.
Ich war noch niemals in New York, weil es tatsächlich stimmt. Und da will ich auch noch hin.
Auch, aber nicht mit dem Camper oder setzt du mit dem Camper über und reist
Nee.
dann auch zum Saar.
Nee, das ist so die nächste Ausbaustufe. Also, wenn es, sagen wir, diese Gründungsphase durch ist, dann ist unser Wunsch und unser Ziel, dass wir dann auch mehr auf Flugreisen umstellen. Das ist aber noch ein bisschen anders von der Logistik her und natürlich auch von der Kostenseite. Deswegen brauchen wir dann auch dafür entsprechend ein bisschen anderes Reisebudget. Aber unser Plan ist, dass wir in den nächsten Jahren dann auch unseren Radius erweitern können und eben dann auch zum Beispiel Richtung USA Aufenthalte machen oder Übersee. Aber wir haben ja noch ein paar Jährchen von der Seite her. Jetzt ist erstmal der Fokus auf Europa. Und wenn wir da merken, jetzt wird es langsam langweilig, dann werden wir sehen, dass vielleicht auch entsprechende Fernreisen dazu kommen. Aber wir konzentrieren uns jetzt erst einmal auf die europäischen Länder.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das ist erstmal genügend zu sehen und zu erleben, glaube ich. Bist du schon in der Kindheit schon viel gereist? Oder?
Nein, also als Jugendlicher bei mir war es so, ich habe mit eigenen Reisen angefangen, mit Motorrädern, auch zum Teil allein. So mit 18 war so eine stärkere Reisephase. Aber ich bin jetzt nicht der totale Globetrotter, der schon überall gewesen ist und eine Wahnsinns-Reiseerfahrung haben. Wir kommen eigentlich aus einer klassischen, ja, bürgerlichen Familie, also ich und meine Frau aus beiden Seiten. Die typischen Urlaube, die man hat, sei es nach Italien, Kroatien oder ähnliches. Aber wir haben ja vor 10 Jahren mit dem Campen angefangen, mit dem Wohnmobil und das hat bei uns dann eingeschlagen wie eine Bombe. Und seitdem, ja, sind wir einfach infiziert. Das war bei uns so ein Quantensprung, was das Thema Reisen und Freizeitgestaltung betrifft und hat auch nie wieder aufgehört. Also deswegen haben wir eigentlich jetzt unser 10-Jähriges hinter uns und ich hoffe, es bleibt nur lang.
Das habe ich auch, hoffe ich auch, wünsche ich auch. Wenn du gerade sagst, du kommst aus einer bürgerlichen Familie, was war denn dein Berufswunsch in der bürgerlichen Familie? War das schon, weil du sagst ja auch, Finanzen ist ein toller Beruf, war das schon immer dein, klar, da gehe ich hin oder?
Jein, also ich komme aus Niederbayern und da ist es so, dass ja, sag halb Niederbayern arbeitet für einen Automobilhersteller.
Ah.
Und da war es eigentlich klar, also von meiner Verwandtschaft war ungefähr die Hälfte dort tätig, inklusive meinem Vater. Ich habe dort also mein erster Job mit 14 war dort zum Maschinenputzen und ich habe es lang probiert, aber hat es nicht sein sollen. Also mit 18 habe ich dann gesagt, so, die Automobilbranche wird mich nicht sehen, vielleicht als Fahrer, aber nicht als Mitarbeiter. Und ich habe dann ein bisschen studiert. Ich habe Soziologie studiert und VWL in Konstanz und Regensburg. Und habe dann ja den ersten Kontakt zur Finanzbranche gehabt. Und dann hat es soweit gepasst und bin dann mit, muss ich mir rechnen, mit 21, 22 gestartet in meiner ersten Tätigkeit. Und ja, im Großen und Ganzen dabei geblieben. Also die ersten Jahre ein bisschen ausprobiert, aber ich habe dann festgestellt, das Thema Finanzen interessiert mich einfach, weil es so vielfältig ist und spannend, was eben das mit den Leuten macht und auch mit einem selber. Und von dem her war es klar, wo es thematisch hingeht.
Und du hast also während des Studiums quasi, also an der Uni, hast du dann den, wie häufig, wie viele Leute quasi Kontakt zur Finanzberatung bekommen? Oder wie stellst du
Genau,
es ja?
genau.
Und hast dann gemerkt, so, okay, also, könnte auch für mich interessant sein.
Ja, also war gar nicht, wie es oft so ist, die wichtigsten Sachen sind manchmal gar nicht so geplant. Das hat sich so ein bisschen so als anfänglich als Nebentätigkeit ergeben. Und nach einem knappen Dreivierteljahr habe ich festgestellt, nee, ich möchte eigentlich jetzt mehr haben, auch was das Monetäre betrifft. Also ich hätte jetzt noch Zeit auf der Uni verwenden können und habe dann, ich bin da tatsächlich ein echter Studienabbrecher. Also ich habe jetzt das Studium nicht beendet, ich habe 4 Semester absolviert bis zur Zwischenprüfung und das war's dann. Und habe dort dann die Ausbildung angefangen und ja, dann ging es eben in den Vertrieb und in den Verkauf und in die ersten Kundengespräche. Und interessant war, also ich bin gestartet, als die Riester-Rente eingeführt worden ist. Und das waren so meine ersten Verträge, die ich abgeschlossen habe. Und das war so mein Start in der Versicherungsbranche.
Wie war das damals, der Vertrieb und Kundengewinnung und sowas? Da war ja Internet noch nicht so ganz groß, ne? Also Social
Nee,
Media,
nee, nee.
vermutlich war es noch nicht.
Das konnte gar keiner schreiben oder sich vorstellen. Das war einfach noch die alte Welt. Heißt, du gehst ans Telefon, du redest mit Leuten, du guckst, wen du ja, an den Tisch bekommst für ein Gespräch und guckst, dass du einen Abschluss bekommst. Also ich habe noch ich sage jetzt schon noch die alte Schule gelernt. Da muss man schon mal über seinen Schatten springen. Auf der anderen Seite war es aber auch ein gutes Training, weil wenn man da mal über diesen Punkt drüber war, hat man festgestellt, ja, es geht. Also ich kann, egal wo ich bin, mein Start war ja nicht in meiner alten Heimat in Bayern, sondern am Bodensee. Und das heißt, ich hatte jetzt halt auch nicht mein komplettes Netzwerk, sondern ich musste dann auch gucken, dass ich neue Netzwerke aufbaue, neue Kontakte mir zurechtlege. Und von dem her war es eigentlich ein recht gutes Training. Aber heute bin ich auch froh, dass die Zeit jetzt auch vorbei ist, weil ich bin so viel Auto gefahren in dieser Zeit. Würde ich heute nicht mehr so machen wollen. Und was das an Kosten verursacht hat, noch dazu. Aber die ganze Zeit, die man da im Auto verbracht hat, nee, also da bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt in einer völlig anderen Dekade der Beratung sind.
Der Witz hier, dass es jemand sagt, der gerade in dem Auto sitzt, okay, in einem sehr großen Auto,
Genau.
in dem Auto lebt, aber halt in einem ja, sehr, sehr luxuriösen Auto, würde ich mal sagen. Aber hast also, verstehe ich richtig, du hast aber im Strukturvertrieb angefangen, oder? Ist
Ja,
doch, ja,
genau.
genau.
Genau. Mit allen Höhen und Tiefen, die da so dazugehören.
Kannst du dich noch an dein erstes Dienstaggespräch einmal erinnern, an dein erstes Beratungsgespräch?
ja, lassen wir mal zurück überlegen. Ich glaube, das war mit meiner Tante. Und den Vertrag gibt es heute noch. Also, das ist sehr spannend, weil viele von diesen Verträgen habe ich gerade auch in der Prüfung oder guck, dass die laufen gerade aus. Aber das war, glaube ich, bei meiner Tante war das erste Gespräch. Das war so ein Übungsgespräch. Da habe ich rumgefragt, wer kann mir mal ein bisschen helfen als Testkandidat. Und das war mein erstes Beratungsgespräch. Gibt es auch noch das Protokoll dazu? Und vieles davon hat sich tatsächlich auch in die Realität umgesetzt. Also sehr spannend, was man da so vor 22, 23 Jahren erzählt hat und blickt dann wieder drüber. Aber das war der Start, ja.
Und bist du jetzt dann die 22 Jahre, 22, 23 Jahre, immer im Strukturvertrieb gewesen oder wie ist dein weiterer Weg gewesen?
Nee, ich bin dort gewesen bis 2010. Also ich habe das auslaufen lassen. Ich hatte dann zusammen mit meinem Vater für 3 Jahre ein anderes Projekt. Wir hatten dort eine eigene GmbH, die ich dann geleitet habe. Also als Geschäftsführer habe ich dort um die eben langweiligen Themen gekümmert, wie Buchführung und Steuern und so weiter. Aber ich habe dann 3 Jahre eine Pause gemacht. Es war aber so, dass meine Kunden eigentlich nie aufgehört haben, mich anzurufen oder mich um Rat zu fragen. Und das war für mich zum einen toll, weil ich festgestellt habe, irgendwas hast du richtig gemacht, sonst hätten sich die nicht gemeldet. Aber es war immer so im Hintergrund, dass immer wieder mal eine Frage war, du Christoph, wie siehst denn du das mit der Versicherung, taugt dir was oder nicht? Und dann das so nach diesen 3 Jahren war für mich klar, ich möchte gerne wieder weitermachen im Versicherungs- und Finanzbereich, aber eben nicht mehr in dieser Struktur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern für mich war klar, ich möchte dann frei und unabhängig agieren und damit war der Wechsel zum Makler eigentlich die Voraussetzung. Und dann habe ich ja ein bisschen geguckt, mache ich eine eigene Firma auf oder welche Möglichkeiten gibt es? Und mein früherer Chef, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zustande gekommen ist, aber der hat gewusst, dass es da den Christoph gibt und die waren auf Mitarbeitersuche, also ein mittelgroßer Makler in Landshut. Und das war auch ja ein bisschen zum Thema Nachfolge, weil es eben für ihn ein paar Jahre vor der Rente war. Und es war tatsächlich so, dass er mich 5 Jahre lang angeworben hat. Das heißt, er hat immer einen Termin gehabt im Sommer und dann hat das Telefon gebimmelt und dann hat er angerufen und hat gefragt, wie es mir geht. Und am Schluss hat er gefragt, ob ich eine Lust hätte, bei ihm anzufangen. Und das ging 5 Jahre so. Und im ersten Jahr war ich eben dort in unserer eigenen GmbH, habe gesagt, du nee, ich bin andere Branche und mache jetzt ganz was anderes. Und das Jahr drauf hat er wieder versucht und wieder versucht. Und im fünften Jahr habe ich dann angerufen und gesagt, so, wie war das nochmal mit diesem Wechsel? Und habe dann dort in dieser Firma angefangen, als Makler zu arbeiten, erst als HGBler für 3 Jahre und war dann angestellt. Von 2017 weg bis jetzt eben letztes Jahr, wo ich gekündigt habe, als ja, angestellter Makler. Das heißt, ich war jetzt nicht selbstständig, sondern hatte einen Angestelltenvertrag, aber ansonsten eigentlich alle Freiheiten, die man sich wünschen kann. Mit tollem Verdienst, mit tollem Firmenwagen, sehr, sehr interessanten Kunden, unterschiedlichsten Projekten, aber auch sehr, sehr viel Stress. Und ja, bis dann der Stress irgendwann zu viel wurde und Corona kam und wir dann auch ein bisschen am Überlegen waren, ob es das war oder ob es vielleicht noch in die andere Richtung weitergeht. Aber das war praktisch jetzt so dieser Werdegang bis zur Gründung von unserem eigenen Betrieb.
Aber mal ganz kurz zurück, du hast, okay, 2010 bist du raus, dann bist du 2014 wieder rein ungefähr, oder? So in der Zeit?
Ja, 13 war das. Also
13,
2013
14.
habe ich. 2013 war es, ja.
Okay, und dann warst du bis Corona, warst dann quasi angestellt bei angestellter Makler, sag ich mal, bei deinem alten Chef und danach wieder Chef, oder? Richtig verstanden? Und dann.
Ja, genau. Also ich war von 2013 bis 2023 war ich in der Firma, aber eben also ein paar Jahre als HGBler und dann entsprechend die 6 Jahre als Angestellter.
Ah, und
Genau. Und das war bis 2023. Ich habe im Februar 2023 gekündigt.
zum einen, wie war dann da der Vertrieb? Und zum anderen, du hast dich ja, ich habe am Anfang gesagt, aber steht bei dir auf der Seite, du bist ja auch auf Ärzte spezialisiert. Ist das darüber gekommen? Also hast du quasi die Zielgruppe Ärzte zugelost bekommen oder wie kam das dazu, dass du, also.
Ja, also es ist so, als ich gestartet habe in meiner letzten Maklerfirma, ich hatte von der Kompetenz her 2 Themen, die der Rest vom Team jetzt nicht besetzt hatte. Das war das Thema Baufinanzierung und auch das Thema Investment, weil ich einfach dort alle 3 Ausbildungen gehabt habe. Und ich habe mich zum einen um diese Themen dann intern gekümmert und es war so, dass in dieser Firma sehr viele Ärzte als Kunden waren und die habe ich dann in die Betreuung übernommen. Und da war letzten Endes dann auch dort also es war schon eine größere Bandbreite, aber ich bin mit den Ärzten eigentlich immer gut auskommen. Ich weiß es bis heute wieso, aber wir hatten einfach dort immer tolle Gespräche und einen guten Draht zueinander. Und dann bin ich dort einfach in das Thema Ärzteschaft reingewachsen und hatte dann auch entsprechend, also von der Größe bis zum medizinischen Versorgungszentrum, die Betreuung, was natürlich auch eine große Verantwortung ist. Und von der Seite war es sehr, sehr spannend. Aber das hat sich dann einfach in meiner letzten Firma entwickelt über mehrere Jahre, ich würde sagen 5, 6 Jahre, wo einfach das Thema Ärzte dann mehr geworden ist. War es nicht ausschließlich, aber es hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und durch das sind einfach auch ja, gute und enge Kundenkontakte entstanden in der Zeit.
Und wie hast du denn da jetzt als in der Maklerschaft deine Kunden gewonnen? Weil das sind wir jetzt schon in der neueren Welt, sage ich mal. Wir haben vorhin von der alten Welt gesprochen. Jetzt so ab 2015 war da schon mit Social Media, digitale Welt und so weiter. Oder war das immer noch ja, auf dem anderen Weg?
Also da war es einfach so, ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Bedarf groß an Neukunden, weil der Bestand von dem Maklerbetrieb so groß war, dass es ging eigentlich darum, dass man die Kunden, die man selber mitbringt, betreut und entsprechend auch Kunden, die schon da sind. Und über klassische Empfehlungen, die Kunden waren zufrieden, haben dann gesagt, du, ich habe hier noch einen Kontakt, kannst du den bitte auch mal anrufen und vielleicht betreuen. Also wir hatten da, was das betrifft, überhaupt keinen Bedarf groß an Neukunden. Am Schluss war es eher so, dass man tatsächlich voll war und gesagt hat, du, wer kann den Kunden noch betreuen, weil ich weiß nicht mehr links und rechts von den ganzen Terminen her. Von dem her war das eine völlig andere Situation, wie wir jetzt haben. Und natürlich auch sehr angenehm, weil man einfach jetzt nicht an der Akquise war, sondern es war klar, dass der Tag gefüllt ist. Man hat verschiedene Schäden, Aufgaben, Termine zum Abwickeln. Aber das Thema Akquise war nie aktiv irgendwo groß dabei. Das ist letztendlich dann automatisch ein bisschen gelaufen. Aber an Kunden hat es dort nicht gemangelt.
Und aber du hast gesagt, du warst viel im Ausland unterwegs, das heißt digitale Beratung, was ja jetzt dein 100% deines Jobs ist, gab es da nicht. Du bist ja quasi war reine Vorortberatung, oder?
Ja, also es hat sich schon entwickelt. Ich würde sagen, es war so die Übergangszeit. Klar, wie dann eben Corona gestartet ist, da haben wir uns dann auch mit dem beschäftigt. Vorher war es vielleicht, also wir hatten angefangen, ich sage jetzt mal, Telefontermine anzubieten. Videoberatung war eigentlich nicht präsent, wenn dann eher Schulungen, die man gemacht hat. Ja, das lief zu der Zeit auch schon sehr, sehr gut. Aber so Kurztelefonberatungen, wo der Kunde gesagt hat, glaube bei den Ärzten, du, ich habe jetzt eh keine Zeit, aber lass uns mal eine halbe Stunde über die Betriebshaftpflicht reden und gucken, wie wir die optimieren können. Das habe ich schon sehr viel genutzt zu der Zeit. Und dann war es eben so, wissen wir alle noch, die ersten Wochen im Lockdown und alle haben versucht, irgendwie die ganzen Systeme wie Teams kennenzulernen, wie funktioniert Zoom, was macht Google, also 7, 8 verschiedene Videoberatungsmöglichkeiten. Und das war dann so die erste Testphase, wo man sich dann an diese digitale Beratung rangetastet hat. Aber davor war das jetzt eigentlich nicht wirklich präsent oder auch notwendig, sage ich jetzt mal. Und durch das, dass wir ein großes Büro hatten, fanden auch viele Termine eben in-house statt. Das heißt, ich musste jetzt nicht mehr rausfahren, sondern die Kunden sind einfach zu uns kommen und damit konntest du auch den Tag gut durchstrukturieren, weil du einfach diese Fahrzeiten weniger oder fast gar nicht mehr gehabt hast.
Und wie haben die Ärzte, weil ich habe nämlich gedacht, so, okay, wenn wir von Ärzten reden, da reden wir auch von anderer Art von Absicherung, ne? Das sind ja auch ein bisschen höhere Summen, ganz andere Sachen werden da ja auch, muss man absichern. Und ich dachte
Ja.
echt, dass die auch eher persönliche Beratung wollen. Also weißt du, dass sie sagen, okay, du sicherst hier, weißt du was ich, gegen irgendwelche ärztliche Fehler und so weiter musst du auch absichern. Und dann denkst du, okay, ich will die Person treffen, aber scheinbar hat das mit Corona dann quasi umgeschwungen oder haben die, nachdem Corona quasi wieder vorbei war oder man sich wieder treffen konnte, haben die gesagt, dann, nee, ich möchte jetzt hier nicht mehr digitale Beratung, ich möchte wieder fortkommen?
Ja, also es ist schon eine gewisse Mischung aus mehreren Punkten. Es ist sicher nicht für jeden was. Also weder jetzt ich sage mal, für alle Makler und das ist auch völlig in Ordnung, als auch für jeden Kunden. Das heißt, für uns ist jetzt schon so die Aufgabe, diejenigen rauszufiltern, die eben sagen, für mich passt es mit der digitalen Beratung besser, weil ich eben Zeitersparnis habe. Ich bin selber eben digital affin und dann matcht es tatsächlich auch besser. Und andere sagen, nee, ich möchte einfach, dass der Berater regelmäßig vorbeikommt. Also das ist schon, dass es gewisse, ich sage jetzt mit zwei Schienen sind und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe festgestellt, also um es noch ein bisschen zu erklären, also wir haben uns auf Ärzte spezialisiert, haben aber auch Privatkunden, weil einfach der harte Kundenbestand, den ich seit 20 Jahren betreue, der ist mitgewandert und den gehen wir auch nicht her. Also deswegen haben wir auch sehr, sehr viele private Kunden, die wir betreuen, auch in unterschiedlichsten Branchen. Wir möchten aber eben bei den Ärzten weiter wachsen. Der Vorteil bei den Ärzten ist, die sind super strukturiert. Die brauchen eine ganz, ganz hohe Qualität von der Beratung, also vom Fachlichen, aber auch von der Abwicklung. Sie sind, sage jetzt mal, ja, ist gewohnt, in kurzen Blöcken wichtige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, per Telefon kann man tatsächlich hier sehr, sehr viel abwickeln, auch per Video. Aber durch das, dass eben diese Durchtaktung da ist, also wichtig ist, dass man, sage ich jetzt mal, die Vertrauensbasis da ist. Die muss gegründet werden, ohne die funktioniert es nicht. Aber wenn die mal da ist, wir haben zum Teil kurze Kommunikation per WhatsApp oder ähnliches, du, das müssen wir ändern oder das müssen wir ändern. Und dann läuft es im Hintergrund sehr, sehr schnell ab. Und ich glaube, das schätzen unsere Kunden, dass wir eben aktuell, seit wir die neue Firma haben, wirklich just in time arbeiten können. Wir haben eben eine kleine Firma. Wir möchten auch nicht riesengroß werden. Also uns geht es wirklich darum, dass wir die Kunden, die wir haben, sehr, sehr gut betreuen können und sagen auch gern mal nein, wenn es zu viel wird, damit eben diese Qualität nicht darunter leidet. Und das ist ein Service, wenn ich mir das vergleiche im Vergleich zu meiner Vortätigkeit, da sind wir wirklich in einer völlig anderen Liga, weil wir einfach hier viel, viel schneller sind. Also sei es von der Abwicklung von Schäden, von der Beantwortung, ob eine E-Mail reinkommt, eine WhatsApp reinkommt und Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Qualitätsfaktor. Und der Kunde darf sich entscheiden, ob er sagt, ich möchte eben einen Berater, der persönlich ist. Ich bin ja persönlich und ich bleibe ja auch. Also, was vielleicht viele, war bei mir auch so vom Bild immer ein bisschen verwechseln. Mir selber so gegangen, digitale Beratung heißt, ich bin jetzt dann in irgendeiner Beratung, irgendjemand ist da an der Strippe und wie bei Check24 und keine Ahnung, wer das ist unpersönlich. Bei uns ist das nicht so. Ich bin der Christoph Meusel und ich bin dein Ansprechpartner und das bleibe ich auch. Das heißt, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und ich kenne meine Kunden. Ich weiß ganz, ganz im Detail, wie es denen geht. Und manche Ärzte haben im Jahr 3 bis 4 neue Bankkontakte hintereinander, weil die ständigen Wechsel haben. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von uns, dass eben eine Konstanz gegeben ist. Klar ist das sehr stark von mir abhängig als Person, aber das ist auch in Ordnung. Und von dem her können wir persönlich beraten. Wir beraten auch persönlich, aber eben per Telefon und per Video. Und klar, wenn ich mal in Deutschland bin, kann man schon mal einen persönlichen Termin ausmachen. Aber das ist eben dann wirklich so ein Zuckerl on top. Die Hauptarbeit findet per Telefon und per Video statt.
Und was sagen deine Ärzte, dass du, weißt so, dass du halt hier quer durch die Welt fährst und das Leben genießt und da ein bisschen arbeitest, überspitzt geschrieben? Finden die es gut oder sagen die so, boah, weißt du, ich komme jetzt hier aus sich, aus einer 5 Stunden OP raus und der sitzt da an der Algarve und hat ein schönes Leben?
Ja, also vielfältig. Wir haben auch schon Kunden geholfen, also vor allem Ärzten, ihr eigenes Wohnmobil zu kaufen, damit sie eben wieder mehr Entspannung haben. Also da sehe ich mich auch als Kontrapunkt zu sagen, ich weiß, ihr habt einen unfassbar anstrengenden Beruf. Da ist unser Job ein Kindergarten dagegen. Und umso wichtiger ist für euch, dass ihr auf euch schaut. Das heißt, dass ihr Dinge macht, die euch gut tun, nicht nur Golf spielen, sondern eben auch die Sportarten, die euch wirklich Energie bringen, dass man wirklich ein tolles Wochenende hat. Und für viele ist dann einfach auch der Einstieg ins Campen der Punkt, wo sie merken, hey, das ist ja so, ich muss nichts planen. Ich kann sagen, wenn das Wetter schön ist, fahre ich am Freitag mit der Familie am Baggersee. Und wir haben tatsächlich jetzt schon viele, die wir inspiriert haben und dann diesen Schritt gemacht haben, gesagt haben, klar, der Christoph ist die ganze Woche mit dem Camper unterwegs, aber ich bin jetzt eben von Freitag bis Sonntag unterwegs und es tut mir gut. Und auch dort gibt es eben viele Ärzte, die, sage jetzt mal, auch Camper sind. Und das ist natürlich jetzt für uns der, sage jetzt mal, optimale Kunde, wenn wir diese beiden Themen miteinander vereinen können. Und das Zweite, was wir natürlich auch bei den Ärzten haben, ähnlich wie bei uns in der Branche, viele sind kurz vorm Ruhestand oder sind dabei, die nächsten Jahre eben in Wechsel zu vollziehen zum Privatier. Und auch dort sind wir eben ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, weil durch diese Erfahrung, die wir jetzt haben, dass wir eben Produkte vermitteln, die auch weltweit funktionieren. Das heißt, der Arzt kann dann sagen, du, ich möchte auch gerne nach Spanien gehen, aber dann eben dauerhaft, weil ich auswandere oder halt dort meinen Ruhestand verbringen möchte. Da haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeiten, dort zu unterstützen. Und bei den Ärzten ist das gleiche Thema, demografischer Wandel. Es gibt sehr, sehr viele, die jetzt aktuell zwischen 55 und 65 sind. Und bei denen geht es alle darum, wie gebe ich die Praxis in gute Hände weiter? Und ja, wie möchte ich dann entsprechend jetzt auch die Zeit nach der Berufstätigkeit verbringen? Und von dem her ist das auch ein ganz, ganz spannendes Betätigungsfeld für uns.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht, aber das ist echt mal wirklich spannend. Genau, wir sind aber schon bei deiner Reise. Du hast gesagt, während Corona bist du offensichtlich auf den Geschmack, Geschmack kommt auch, während Corona hast du gemerkt, okay, digitale Beratung funktioniert. Wann hast du gemerkt, dass du auch von überall aus arbeiten kannst? Also, wie war der Moment, wo du in deinem Wohnwagen saßt und dachtest, ach krass, ich kann jetzt hier auch von hier aus den Professor, Doktor aus der Schwarzwaldklinik beraten?
Also, wir hatten einige Testreisen tatsächlich und haben uns, also wir sind jetzt nicht ins kalte Wasser gesprungen und haben dann erst mal versucht, irgendwie schwimmen zu lernen, sondern ich habe tageweise angefangen, eben aus dem Wohnmobil zu arbeiten, auch schon in meiner alten Tätigkeit. Typischerweise natürlich der Freitag, weil sich der einfach super eignet für sowas. Und haben das so in Häppchenweise gemacht. Das heißt, vom Tagesarbeitspensum übers Wochenende. Haben dann wieder geguckt, was macht die Batterie, was macht der Internetempfang, funktioniert der Laptop, muss man hier technisch noch was ändern. Und wir haben, bevor ich gekündigt habe, muss jetzt kurz rechnen, ich glaube, es waren drei Spanienreisen haben wir gemacht. Die letzte davor war 7 Wochen lang, wo man, also da habe ich alle meine Urlaubstage zusammengefasst und auch dann überbrückungsweise eine Woche vom Camper ausgearbeitet. Und nach dieser letzten Reise war klar, dass es wirklich super funktioniert. Also wir haben gut produziert, wir haben Umsatz geschrieben. Ich habe das erste Mal seit zig Jahren mein E-Mail-Postfach wieder leer gehabt. Den Tag werde ich nie vergessen. Es war so ein cooles Gefühl, einfach von der Entschleunigung her. Und bin am Stand gesessen, also wirklich 100 Meter vom Wasser weg. Und das war so ein Moment in Barcelona, wo wir festgestellt haben, hey, da ist noch viel, viel mehr drin. Weil was spricht jetzt noch dagegen? Wir haben jetzt alle Punkte getestet, wir haben die Kunden beraten. Die Technik funktioniert und das nicht nur für ein paar Tage, sondern wirklich über mehrere Wochen und das eigentlich mit relativ wenig Aufwand. Und das war tatsächlich so dieser, ja, Wechsel 22, es war vorletztes Jahr von 2022 auf 2023 Jahresbeginn. Nach dieser Reise war klar, dass wir da mehr wollen. Und dann sind die nächsten Step ins Laufen gekommen. Also ich habe dann gekündigt, wie wir zurückgefahren sind und haben dann ganz schnell angefangen, eben zu gucken, dass wir unsere eigene Firma gründen. Und am 15.03.2023 haben wir unsere Gewerbeanmeldung und sind seitdem auf eigene Rechnung unterwegs.
Aber wenn du gerade sagst, die nächsten Steps, was muss man denn beachten? Also, wenn du sagst, okay, ich hab schon vorher mal getestet, also brauchst du te technischerweise, musst du da irgendwas, was brauchtest du dafür zwingend? Und kannst du einfach so, also kann ich jetzt, wenn ich jetzt Makler wäre, weil ich nicht bin, aber könnte ich einfach jetzt nach Spanien fahren und von da jetzt, von jetzt auf sofort, weil ich Bock habe zu beraten, kann ich einfach direkt beraten oder muss ich irgendwelche Sachen beachten?
Ja, also von der technischen Seite ist es schon einiges erforderlich. Der wichtigste Posten beim Campen ist immer Strom. Wo kriege ich den her? Also kann ich mich irgendwo anstecken an eine Steckdose oder stehe ich eben frei und muss dann autark agieren? Also ich muss eben gucken, wie viele Batterien habe ich. Ich muss mich um das Thema Solaranlagen kümmern. Also wir haben jetzt aktuell 3 Stück zum Beispiel. Und dann ist die Frage eben Thema Internetverbindung. Mache ich das über LTE oder mache ich das über zum Beispiel Starlink? So, wir nutzen beides in dem Fall, aber die Internetverbindung ist natürlich mein Bindeglied. Also ohne die kann ich nirgendwo agieren und die muss auch stabil sein. Das ist der wichtigste Punkt. Das nächste ist, ich brauche ein Maklerverwaltungsprogramm, was auch weltweit funktioniert. Also unser aktuelles Programm, das war ein total lustiger Anruf. Ich habe danach gefragt, du, wie schaut es denn bei euch aus, wenn ich mit dem Camper unterwegs bin? Also gibt es irgendwelche Einschränkungen, wenn ich über die Grenze fahre, bricht es irgendwie ab oder habt ihr irgendwelche sagen wir Vorkehrungen, die dann kommen? Und die Antwort kam, also es schaut so aus, du kannst überall arbeiten, außer den 2 Ländern. Das eine ist Russland und das zweite ist China. Und alles andere funktioniert.
Ach was,
Und dann habe ich gesagt, okay.
Nordkorea ginge?
Das wäre gut, da müsste man nachfragen. Aber mir hat es völlig gereicht, weil ich habe mir eine Landkarte angeschaut und festgestellt, in wie vielen Ländern in Europa ich noch nicht war. Und reicht völlig. Also von der Seite mega. Aber es ist natürlich das Kernstück, du brauchst wirklich dort das richtige für dich passende Maklerverwaltungsprogramm. Und was noch viel wichtiger ist, du musst komplett papierlos werden. Und das muss vorher gemacht werden. Also es macht überhaupt keinen Sinn, mobil zu arbeiten und du hast nur irgendeinen Zettel in der Hand. Und je nachdem, wo halt, sagen wir mal, der Makler steht, braucht es natürlich länger oder kürzer. Aber ich brauche eine hundertprozentige Digitalisierung. Auch mit Unterschriften, mit Anträgen. Wenn ich das nicht habe, brauche ich nicht losfahren. Das macht gar keinen Sinn nicht.
Und
Und
ging
das sind so
das?
vorbereitende ja, Aufgaben. Das heißt, ich würde sagen, das ist ein gewisser Prozess, den man da durchläuft. Gerade wenn man jetzt eben klassischer Makler war und eben noch nicht so digitalisiert ist, und wenn ich dann sehe, ich bin dort durch mit diesen Themen, dann kann ich mich ins Fahrzeug setzen und mal für 2 Tage wegfahren und gucken, ob die 2 Tage funktionieren. Dann schaue ich wieder, okay, was hat nicht funktioniert, wie kann man es verbessern? Und so kann man sich dann so häppchenweise rantasten. Aber das sind eigentlich technisch die wichtigsten Sachen. Ich brauche Internet, ich brauche Strom, ich brauche auch Ruhe. Das heißt, man muss ein bisschen gucken, welche Plätze man anfährt. Weil wenn es zu rubbelig ist, hat man keine Beratungsqualität, findet man auch mit der Zeit raus, wo man da am besten dann sich bewegt. Aber dann spricht nichts dagegen. Dann kann ich mein Handy nehmen und kann den ersten Termin wahrnehmen und parallel auf dem Laptop eine Beratung durchführen.
Du hast gerade gesagt, man muss auch alles digitalisieren. Du warst ja noch ein, ich sag mal, ein klassischer Makler, ne? Du warst ja nicht sofort papierlos, sondern du warst noch quasi dieses Oldschool, wir haben Papier, ne? Das war ja am Anfang mal. Und dann hast du wahrscheinlich in Corona ein paar Sachen digitalisiert, vermute ich mal. Was ich mich frage ist, aber du hast ja, du bist der Makler, du hast ja verschiedenste Gesellschaften, hast du halt nun mal Kontakt zu. Wie ist denn der Digital, ist der Digitalisierungsstand bei allen Gesellschaften gleich, oder hast du gemerkt, manche sind einfach super und bei anderen nun ja?
Genau so. Also die Bandbreite ist wirklich gigantisch. Es war so, also mein früherer Betrieb war so in der Mitte. Wir waren dort technisch wirklich, also gut aufgestellt, und hatten auch schon sehr, sehr viele Themen eben auch digitalisiert, aber noch nicht komplett. Also es war so die hybride Sachen, also sprich, man hat dann doch irgendwo noch einen Zettel, der da wieder eingescannt wird und dann wird wieder mal was ausgedruckt. Also war noch nicht ganz rund, aber ich würde sagen, so zu 70, 75% war da schon eine gute Basis. Von dem her hatte ich schon viel Wissen. Aber es war klar, das reicht nicht. Und man muss eben dann wirklich alle Prozesse durchgehen, vor allem auch die privaten. Auch Thema zum Beispiel Postscan. Wie mache ich das, wenn jetzt ein Brief heimkommt? Wie kann ich das so organisieren, dass er eben bei mir dann als E-Mail-PDF ankommt? Gibt es überall sehr, sehr kostengünstige Lösungen. Aber das musste natürlich wirklich komplett papierlos werden. Und wenn das dann als Basis da ist, wird es eigentlich relativ leicht. Weil dann kann ich wirklich alles auf dem Rechner zusammenfahren und ich vergesse auch nichts, weil alle Prozesse bei mir irgendwo landen und auch kontrolliert werden können. Also von dem her ist das, sage ich jetzt mal, eine tolle Zeit, weil vor 5 Jahren wäre man mit der Digitalisierung bei weitem noch nicht so weit gewesen. Und bei den Gesellschaften ist tatsächlich faszinierend, wie toll manche das schon umgesetzt haben, wie reibungslos das auch funktioniert. Die Polizierung ist zum Teil wahnsinnig schnell. Also wir haben ein paar Partner, wo ich genau weiß, der Antrag geht rein und innerhalb von 48 Stunden ist alles erledigt. Der Kunde hat seine Dokumente, wir haben unsere Dokumente im System und die Provision kommt eine Woche später. Perfekt, das ist natürlich traumhaft, wenn man sowas hat. Aber es geht auch viel, viel schlechter. Und da ist natürlich auch so, da muss ich als Makler schon ein bisschen gucken, ja, wie ich mein Portfolio zusammenbaue. Ist bei uns auch so ein Prozess gewesen. Da sind wir jetzt, ich würde sagen, so zu 80, 90% durch, dass man so seine wichtigsten Partner alle beieinander hat. Aber am Anfang muss man eben gucken, kriegt man eine Quotagevereinbarung, wie gut sind die Produkte und vor allem, wie gut ist die Digitalisierung. Und nicht nur, wie gut wird sie erzählt, sondern wie gut funktioniert sie tatsächlich in der Praxis. Und dann sieht man, okay, bei Anbieter A funktioniert es gut, bei B, so lala, und bei C ist einfach Katastrophe. Und den kannst du dann einfach nicht wirklich gut ins Portfolio mit aufnehmen. Funktioniert nicht, weil wenn da noch irgendwas mit Post passiert, in gedruckter Weise, dann wird es halt schwierig als digitaler Makler. Also das ist wirklich so ein Sortierungsprozess, der man dann durchläuft.
Ich habe gerade oft, ich wollte mich gerade fragen, ob es auch Gesellschaften aufgrund von nicht genug digitalisiert nicht bevorzugt behandelt, sagen wir so. Das ist einfach, dass sie aus seinem Portfolio raus waren. Da hast du ja gerade schon gesagt. Das ist einfach, Digitalisierung hat ein elementarer Punkt, ist und nicht nur gut klingen, sondern funktionieren.
Ja, also da haben wir wirklich alle Höhen und Tiefen und sind da auch noch mittendrin. Und liebe Versicherer, macht bitte eins: guckt, dass ihr weiterhin sehr, sehr gute Mitarbeiter in eurem Haus hält und seid erreichbar. Das ist wirklich jetzt momentan das größte Qualitätskriterium. Digitalisierung und KI können alle, aber wir brauchen nach wie vor sehr, sehr gute Leute im Innendienst, die wir auch schnell erreichen können. Und das ist wirklich, also der größte Unterschied aus meiner Sicht, dass einfach viele total überarbeitet sind, Rückstände haben ohne Ende, mir tun da auch die Mitarbeiter wirklich leid zum Teil. Und andere sind einfach super schnell, die sind erreichbar, wenn man ein Störfall ist. Kurzer Anruf, wie machen wir das? Ja, A, B oder C passt, Lösung C nehmen wir und dann ist das Ding vom Tisch. Und das ist halt Qualität. Also wir brauchen genauso auch die alte Welt. Sprich, ich brauche einen Mensch, den ich anrufen kann, der mir dann wirklich eine kompetente Auskunft gibt und das auch umsetzt. Und wenn wir die Mischung haben, Digitalisierung und wirklich tolle, gut bezahlte Mitarbeiter, dann habe ich einen Versicherer, mit dem ich sehr, sehr gern zusammenarbeite. Wenn diese Komponente aber fehlt, und da haben wir momentan einige Beispiele, dann wird es gruselig, weil dann schaufeln wir vorne ganz, ganz viel Arbeit rein mit unseren ganzen digitalen Prozessen, aber der Innendienst weiß hinten und vorne immer, wie er hinterherkommt. Und das ist zum Teil jetzt wirklich aus meiner Sicht bei vielen Anbietern dieses Jahr passiert. Und da, ja, wie schafft man das? Wir brauchen einfach wirklich gute Mitarbeiter und die dürfen wir nicht verlieren, sondern die müssen wir in der Branche halten.
Oder wie du mit deinem Sohn selbst ausbilden.
Richtig.
Ne?
Und ja, also das ist, sage ich mal, der Weg und das wäre, so, sage ich mal, ein bisschen auch die Brücke zu dem Thema, wieso wir das auch gerne jetzt erzählen, was wir machen. Durch diese Art und Weise, wie wir jetzt arbeiten, können wir halt auch diesen furztrockenen Beruf, ich meine, wir machen ja wirklich langweilige Sachen, brauchen wir jetzt nicht schönreden, aber durch das können wir den halt auch mit einem gewissen Coolness-Faktor hinterlegen. Und das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht für den einen oder anderen jüngeren Menschen doch ein Kriterium, wo er sagt, hey, diese Versicherungsbranche ist doch interessant für mich. Das Thema, ja, klar, da könnte es vielleicht Spannende geben, aber wenn ich weiß, ich kann vielleicht mit meinem Bulli für 6 Wochen im Jahr aus Italien aus arbeiten, weil mein Chef das toleriert, dann könnte das durchaus so ein Zünglein an der Waage sein, zu sagen, ich gehe jetzt doch nicht in eine andere Branche, sondern ich gehe in die Versicherungsbranche, weil ich einfach dort diese Perspektive habe.
Das stimmt. Ja.
Könnte mir vorstellen.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch einfach, ich glaube, das Kommunizieren, wie viel Freiheit man eigentlich haben kann, ne, in der Versicherungsbranche, ich glaube, das ist, glaube ich, echt kann ein sehr guter Erfolgsfaktor sein, wenn man sagt, es ist vielleicht nicht, es ist nicht cool, nicht vieles ist so cool, aber du hast alle möglichen Freiheiten, ne? Du kannst das von überall mitmachen.
Absolut.
Aber du hast gerade von den digitalen Prozessen. Ging das denn einfach, das alles auf digital, also gab es quasi alles am Markt, dass man digital sofort starten konnte, oder musstest du irgendwas, was ich, dir irgendwie selbst irgendwas bauen oder was weiß ich? Weißt du, also Anbindungen und sowas, geht das alles ganz einfach, oder?
Geht wirklich einfach. Also das ist von den Themen, von der Komplexität her, nicht das Schwierigste, weil mittlerweile alles so weit ist und so vorhanden ist, dass man wirklich, also ich sage, das ist wie so ein Buffet, wo ich mich bedienen kann. Man muss halt wirklich für sich herausfinden, welche Programme oder welche Lösungen passen zu mir. Ich bin jetzt kein Software, Nerd, sondern ich bin halt Anwender. Das heißt, bei mir ist immer ganz wichtig, dass ich das Programm auch verstehe, so wie mein Gehirn tickt. Und bei manchen Programmen merke ich einfach, ich kapiere das nicht. Dann ist für mich nicht die richtige Lösung. Und ein anderes Programm ist irgendwie selbsterklärend und funktioniert ganz von selber, weil es einfach zu mir passt von der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Und dann bist du aus meiner Sicht auf der richtigen Spur. Aber es ist faszinierend, was es alles gibt und was sich auch nach wie vor tut. Wir sind ja da noch mittendrin. Aber also was wir jetzt schon haben an Standard und an Möglichkeiten, können wir sowieso schon nochmal komplett, sag ich jetzt mal, ausnutzen. Aber da haben wir definitiv keinen Engpass. Also das ist wirklich spitze, was es da für unterschiedlichste Lösungen gibt. Vom Kundenverwaltungssystem, von der Videoberatung her, von den Scan-Services. Man kann heute digital Post rausschicken. Das heißt, ich drücke bei mir auf den Knopf und der Kunde bekommt von mir einen echten Brief. Aber der Brief wird heute in Deutschland ausgedruckt und dann von der Deutschen Post zum Kunden gebracht und genauso andersrum. Also ich finde es einfach spitze, was man da für Lösungen mittlerweile hat. Aber man muss sich halt damit beschäftigen und auch suchen, weil natürlich jetzt nicht diese Informationen überall schnell verfügbar sind. Also das ist schon eine gewisse Recherchearbeit dann auch.
Brauchst du was gerade für Videoberatung? Brauchst du also technische Sachen, also wenn man starten möchte, braucht man mehr als wie ich würde das Mikrofon, Kopfhörer, Laptop, braucht man irgendwie sonst noch was? Kamera ist ja dabei schon.
Aus meiner Sicht nein. Die Frage ist immer, wie komplex oder wie schön soll das Ganze ausschauen oder soll es praktikabel sein? Was ganz, ganz wichtig ist für mich, ich brauche immer einen doppelten Bildschirm, damit man einfach Daten gut abgleichen kann. Das ist wirklich eins der zentralsten Dinge. Ansonsten ist die technische Seite, kann man wirklich extrem schlampig halten. Also wir haben jetzt auch keine speziellen Laptops, sondern Standardprodukte, die wir haben. Und haben halt dann nach und nach die Setups ein bisschen ergänzt. Aber das sind jetzt von der Seite weder Unsummen noch mordsteure Produkte, sondern da kann man wirklich mit einem einfachen Equipment starten. Also ich habe früher zwei Räume gehabt als Büro und heute habe ich einen Rucksack, wo alles reinpasst und ich vermisse nichts.
Das, wo du gerade sagst, weil ich habe mich, also die nächste Frage, die jetzt unten bei mir noch steht, ist nämlich, hast du einen richtigen Arbeit? Ich hab mir so vorgestellt, immer so, okay, der hat vielleicht in seinem Camper so einen richtigen Arbeitsplatz, weißt du, so, und wenn du gerade sagst, so zwei Monitore, ich bin so, okay, da kann man einfach viel aufstehen, aber offensichtlich, wenn du sagst, alles passt in den Rucksack, also hast du in deinem Camper oder in deinem Wohnmobil-Camper einen richtigen Arbeitsplatz, oder ist es wirklich so Laptop so aufgeklappt und du arbeitest von mal draußen am Tisch, am Strand oder mal drinnen, oder ist das?
Also die Mitte trifft es tatsächlich. Wir haben vom Camper her, kann man sich so vorstellen, wir haben zwei große Tische, oder also einen großen Tisch und einen kleinen Tisch, aber wir haben drei Arbeitsplätze, wo man sich erst nochmal auch hinsetzen kann und drei Menschen parallel arbeiten können. Das geht nicht in jedem Fahrzeug. Also hier muss man, wenn man sich für einen Camper entscheidet, vorher wirklich gut überlegen, welchen Platzbedarf man hat. Also wie viele Personen sind mit dabei? Bin ich allein, zu zweit oder zu dritt? Und wie sind auch sagen wir mal, die Arbeitsrhythmen und das Arbeitsverhalten dieser Personen? Und wenn ich das weiß, dann kann ich in Ruhe überlegen und planen, wie ich dann die Arbeitsplätze gestalte. Wir haben gewisse Hilfsmittel, also zum Beispiel kleine Holzaufbauten, damit wir eben dort von der Höhe die Laptops auch auf der Höhe haben, damit du eben im Knick keine Probleme hast. Also ich baue letzten Endes in der Früh mein Büro auf. Das dauert 3 bis 4 Minuten. Ich lasse den Kaffee raus und dann habe ich meinen Doppelbildschirm, meine Mikros und so weiter beieinander. Und dann bin ich startklar. Wir haben jetzt sogar einen kleinen Stehtisch gebaut, um damit man zwischendurch auch mal den Rücken entlasten kann im Fahrzeug und einmal im Stehen Telefonat führen kann. Super praktisch. War eine kleine Holzplatte, die wir installiert haben. Und so kann man jetzt auch zwischen zwei Plätzen hin und her switchen, wenn es um das geht. Aber trotzdem, wenn ich das dann zusammenklappe und wieder abbaue, dann passt es heute in meinen Business-Rucksack und es das heißt, ich kann dieses Setup, also ich habe jetzt als Beispiel im Winter sehr viel oben auf dem Gletscherrestaurant gearbeitet, weil ich dort die Texte für unsere Webseite gemacht habe und auch Blogs. Und da war es super, da habe ich mich in eine Ecke verzogen, hinten ins Restaurant, habe mir einen Kaffee geholt, habe auf den Gletscher geschaut und habe 4, 5 Stunden am Stück ohne Störung fokussiert arbeiten können. Und das, sage ich mal, ist halt der Vorteil, wenn das Setup abgestimmt ist, dass man es einfach überall aufbauen kann und ortsunabhängig, also auch außerhalb vom Camper, entsprechend agieren kann. Und das macht es natürlich enorm flexibel. Das ist super dann.
Von drei Arbeitsplätzen. Arbeitet ihr alle drei bei dir in der Firma oder macht deine Frau noch was anderes? Dein Sohn fängt es gerade an, wie ich ja genannt habe.
Nee, also wir arbeiten tatsächlich alle drei in unserer Firma. Ist auch für uns ein ganz wichtiger Faktor, dass wir also ein Family-Business haben, weil dann auch alle drei Verantwortung übernehmen. Meine Frau hat ziemlich, ja, nicht ganz vor einem Jahr angefangen. Die hat vorher bei einem Wohnmobilhändler gearbeitet. Deswegen von der Hist
Bei einem Wohnmobilhändler.
Ja, genau. Also es war wirklich früher so. Ich habe dann nebenbei zum Spaß auch noch ein bisschen bei denen mitgearbeitet. Aber es war so, dass man halt Kunden gehabt haben, wo wir dann zu diesem Händler geschickt haben, wo dort dann die Kunden das Fahrzeug gekauft haben. Das Fahrzeug wurde dann wieder bei uns versichert mit einem Wohnmobilrahmenvertrag und die ganze Ausbauberatung und was man sonst noch so machen kann. Also das war so wie so ein Ping-Pong-Spiel. Das hat super Spaß gemacht. Und durch das, dass sie eben beim Wohnmobilhändler war, hatten natürlich auch kurze Wege für unser eigenes Fahrzeug. Sprich, wenn wir jetzt irgendwelche Umbauten vorgehabt haben, dann konnte man halt entsprechend auch die Werkstatt nutzen und auch selber mal, wenn es drum gegangen ist, das Fahrzeug reinstellen und mal gewisse Reparaturen machen. Und dann war es so, dass sie letztes Jahr im Oktober, also 1.10., wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, seitdem ist sie bei mir angestellt. Und meine Frau kümmert sich hauptsächlich jetzt um die Social-Media-Themen, um die Inhalte, um die Webseite, normale Administration und Buchhaltung. Aber wir haben mittlerweile jetzt eben auch schon relativ viele, ja, Social-Media-Themen, die wir so langsam hochfahren. Und das ist einfach zeitaufwendig. Von dem her ist es super, wenn sich da jemand dann konstant drum kümmern kann.
Klar, ich finde es witzig. Im Prinzip habt ihr ja quasi eure beiden Jobs zusammengeführt, ne? Deine Frau Wohnmobil, du Versicherung, Versicherung im Wohnmobil. Also,
Genau,
ne?
genau.
Sehr geil.
Wir haben einfach überlegt, was wäre jetzt, also wenn alles möglich wäre, so nach diesem Spiel, was wäre jetzt, wie würde die perfekte Woche ausschauen, unser perfekter Alltag, wie könnte man das so ineinander bauen, dass sich einfach alles miteinander verzahnt und ja, das ist letzten Endes dann als Lösung dabei rauskommen. Und
Du,
man
ja.
muss nur eins sagen, Wohnmobile kann man halt nicht digital verkaufen. Das war halt der Preis, den wir bezahlt haben, weil klar, das ist halt Messearbeit, du musst vor Ort sein, du musst die Kunden beraten. Also diesen Beruf konnte jetzt meine Frau nicht weiterführen. Das ist halt sagen wir, auch ein bisschen der Preis, den wir dafür bezahlt haben, aber aus meiner Sicht ist der völlig in Ordnung.
Ja, ich glaube auch, sie wird sich nicht groß beschweren, glaube ich, meine von Lebensqualität, ne? Ist ja mega gut. Du hattest mir vorher noch im Vorgespräch erzählt, nämlich schon, dass ihr gerade eh länger auch in Spanien seid, weil ihr da gerade irgendwie auch Kontakte habt und so Planung, zwei, Gründung zweiter Firma. Da habe ich gesagt, so Moment, das heißt, erzähl mal später. Und da komme ich nämlich gerade drauf. Was offensichtlich arbeitet ihr ja nicht nur, bist nicht nur am Rumfahren und arbeiten, sondern du hast ja auch scheinbar jetzt neue Geschäftsfelder planen. Hast du dir auf dem Weg überlegt, ach, das könnte auch ein Geschäft sein, oder war das irgendwie schon vorher klar, dass ihr irgendwas da irgendwo machen wollt? Und was wollt ihr vor allen Dingen machen?
Ja, also wir sind ja immer noch, ich würde sagen, Existenzgründer. Also wenn ihr jetzt schauen, wir haben heute am 10.9. unsere neue Firma ist ja immer noch ja, aus den Windeln raus, aber wir sind immer noch am Start. Das heißt, wir sind jetzt auch offen und legen uns jetzt da auch nicht fest, wenn es nicht notwendig ist. Und deswegen lassen wir uns jetzt auch ja, ein bisschen noch inspirieren und gucken wir so ein bisschen, was uns hintreibt. In Spanien ist es tatsächlich so, es gibt gewisse Sparten, die von einer ausländischen Firma aus vermittelbar sind. Da gehört zum Beispiel das Thema weltweite Krankenversicherung dazu. Und wir haben jetzt einfach durch das, dass wir selber digitale Nomaden sind, natürlich auch viele Fragen von oder Anfragen von anderen, sei es jetzt Versicherungsleute oder eben auch Leute, die in anderen Branchen sind. Das heißt, wir werden uns nach und nach ein bisschen auch an das Thema digitale Nomadenberatung rantasten. Und da braucht es aber auch andere Produkte, weil die typische deutsche private Krankenversicherung einfach nur in bis zu einem gewissen Schritt funktioniert. Und dann brauche ich aber komplett andere Tariflösungen. Und da sind wir selber gerade am Lernen. Zum einen haben wir selber den Bedarf. Deswegen haben wir das jetzt angefangen, uns damit auseinanderzusetzen. Und werden jetzt mal schauen in den nächsten ein, zwei Jahren, ob das vielleicht für uns ein Geschäftsfeld wird, das wir auch bedienen wollen. Können wir noch nicht beantworten, aber der Vorteil ist, dass es eben dort Produktlösungen gibt, die dann auch über über eine zweite Firma zum Vermitteln wären. Und da könnte es sein, dass wir vielleicht in ein, zwei Jahren zu unserem deutschen Maklerbetrieb noch einen zweiten gründen, der sich dann eben speziell auf das Thema digitale Nomaden konzentriert und eben dort alles an Beratung und Serviceleistungen drumherum baut. Aber das werden wir sehen. Also wir möchten jetzt einfach lernen, weil das jetzt noch viel zu früh ist. Und in Spanien geht es darum, ja, sehr, sehr viele Deutsche sind einfach in Spanien, vor allem viele, die jetzt auswandern oder dabei sind, auszuwandern oder ihren Ruhestand hier verbringen wollen. Habe ich vorher schon angesprochen, Thema Ärzte. Und da sind wir jetzt einfach am Gucken, dass wir Kontakte knüpfen zu Steuerberatern, zu Rechtsanwälten, auch zu Maklern, die hier schon länger vor Ort sind, um zu gucken, wie man einfach dort den einen oder anderen Kunden auch bedienen kann, die einfach dieses Pendeln zwischen Deutschland und Spanien zum Beispiel vorhaben. Und das möchten wir jetzt einfach uns im Winter anschauen und dann im Frühjahr entscheiden, wie so die nächsten Steps sind. Also das hat Zeit, das wird sich entwickeln. Aber auch hier wollen wir eben ja, unseren Horizont erweitern und nicht nur den Fokus auf den deutschen Markt legen, sondern auch, also ich sage jetzt mit dem Begriff weltweite Kunden, für uns wäre es einfach die Traumvorstellung, wenn wir sehen, unsere ganzen Kunden sind wie auf der Weltkarte einfach verstreut. Und wir haben einfach dann Reiseberichte von einem, der in Spanien ist, von einem, der in Island ist, der nächste ist in Kanada. Und mal schauen, vielleicht können sich so ein bisschen in die Richtung entwickeln. Aber das sind jetzt alles so Testballons. Also da, ob wir das umsetzen, können wir nicht beantworten.
Aber auf jeden Fall, aber ihr bleibt mit der Versicherungsbranche, bleibt ja, also quasi die neue Firma ist ja weiterhin auch das Thema Versicherung mit das Thema. Das,
Definitiv.
ja,
Also ich möchte auch nichts anderes
genau.
machen, weil ich von anderen
Genau.
Sachen auch keine Ahnung habe. Kommt noch
Also
dazu.
ich.
Und ich liebe die Branche, und von der Seite her wird das auf alle Fälle die Basis bleiben, aber vielleicht wird sich dort eben die Zielgruppe noch ein bisschen erweitern. Werden wir sehen, fragen mich einfach mal in einem Jahr und dann wird wahrscheinlich wieder viel passiert sein.
Das werde ich auf jeden Fall nachfragen. Du hast auch schon, glaube ich, weil ich hätte mich auch gefragt, ob denn auch deine Kunden so wie du digital unterwegs sind, aber du hast schon gesagt, der eine ist in Kanada, der andere in, was war gerade, Island oder sowas. Also hast du jetzt schon ein paar weltweite Kunden, die das Gleiche machen wie du? Und die Frage ist, sind sie gestartet, nachdem du das gemacht hast, sagst du, ach krass, wenn das der Christoph kann, kann ich es auch? Oder sind die einfach zu dir als Kunden gekommen, weil die gesehen haben, dass du das machst irgendwie auch?
Also das sind so die ersten, die kurz davor sind, Kunde zu werden. Und es sind auch tatsächlich jetzt deutsche Kunden dabei, die ich berate, wie sie diesen Schritt die nächsten 2 bis 5 Jahre umsetzen können. Und das ist wirklich daraus entstanden, dass sie ja von uns eben mitbekommen haben, dass wir diesen Schritt machen, auch aus den Gründen heraus, was unsere Motivation ist. Und ich denke schon, dass wir den einen oder anderen dort ein bisschen angestachelt haben und motiviert haben. Und das finde ich zum Beispiel ist eine ganz schöne ja, Thematik, weil einfach, ja, man merkt schon, dass viele Leute haben halt, jeder hat so seinen Traum. Irgendwann möchte ich den gerne mehr umsetzen. Und in 5 Jahren und in 10 Jahren, ich mache jetzt einfach noch 20 Jahre bis zur Rente und dann gucke ich mal. Und ich fordere mittlerweile schon meine Kunden auch ein bisschen heraus, weil ich einfach selber die Erfahrung gemacht habe, dass zu langes Aufschieben sehr, sehr gefährlich sein kann. Und wir haben eben uns dann dazu entschieden, gewisse Dinge schon früher zu machen, weil im Leben nicht alles planbar ist. Das wissen wir von der Branche alle selber. Es gibt gewisse Situationen, die eins Leben bietet, die machen keinen Spaß, ob das Krankheit oder Todesfälle sind. Und gewisse Dinge sollte man einfach nicht bis zur Rente aufschieben. Und deswegen, ich ermutige schon meine Kunden immer zu gucken oder danach zu streben, schieb deine großen Träume nicht auf, sondern mach sie machbar. Und wenn es auch nur kleiner wird, aber mach den ersten Step. Das ist viel, viel wertvoller, wie 25 Jahre auf die goldene Rente zu warten.
Das stimmt, so kannst du vor allem das verbinden. Du kannst ja deine Arbeit und dein Leben verbinden. Also das Leben und Reisen verbinden. Also wenn das genau deine Passion ist, macht es eigentlich wenig Sinn zu sagen, ich war das so 20 Jahre, bis ich reise. Wenn das jetzt schon geht, wie du es ja zeigst auch.
Richtig, ja.
Ne? Wir nähern uns ein Ende und ich frage mal meine Gäste immer, was denn so ihre größten Misserfolge waren. Oder die größten Learnings. Misserfolge klingt sogar schlecht. Was war denn bei dir, und zwar bei dir würde ich es aber spezifizieren, auf die Zeit, seitdem du quasi als digitaler Nomade unterwegs bist. Was war denn das so das größte Learning, wo du dir irgendwas gedacht hast? Auch wenn du vorher, du hast gesagt, du hast schon dreimal quasi, hast du ja Test, Fahrt und Arbeit gemacht, aber wo du dann quasi richtig gestartet bist und dann hast du, wo war so ein Ding, wo du gemerkt hast, du krass, das habe ich doch nicht beachtet, das hätten wir noch machen sollen.
Lass ich mal überlegen. Also im Fehler machen sind wir sehr gut. Das mal als Einstieg, weil das gehört
Das ist
zu, zur
sehr gut.
Entwicklung dazu.
Ja.
Macht nicht immer Spaß, aber ja, was war ein großes Learning zum Start? Lass mich kurz überlegen. Wir haben also Gott sei Dank jetzt wirklich bei dieser neuen Phase noch nicht die großen Wummer gehabt. Das war eher davor. Aber ich habe zum Beispiel gedacht, dass ich im Wohnwagen arbeiten könnte. Also der Plan war eigentlich am Anfang, dass wir den Wohnwagen als Business Camper sozusagen ausbauen. Das musste man aber dann ganz schnell verwerfen, weil der von der ganzen Ergonomie nicht funktioniert. Also alles viel zu klein, zu eng, zu hellhörig. Und auch viel zu warm. Also da muss ich dann noch 2 Wochen klein beigeben und sagen, okay, das war's jetzt. Da brauchen wir eine andere Lösung. Und ich habe mir das schon richtig schön ausgemalt, dass das Ding einfach zu 100% ein Businessfahrzeug wird. Aber da hat mich dann das Leben eines Besseren belehrt. Und dann kam der Switch zum Wohnmobil. Gott sei Dank konnte man dann wechseln sozusagen. Aber da habe ich eigentlich am Anfang gedacht, das könnte man perfekt als Business-Wohnwagen sozusagen nutzen. Nee, hat sich bei weitem nicht so herausgestellt.
Was ist der, achso, ich hätte auch gerade, was ist der Wohnwagen dann jetzt? Ist einfach so Stauraum, zweites Zimmer, was ist das jetzt einfach?
Das ist zum einen der Wohnwagen von meinem Sohn. Der ist auch mittlerweile ja, sein Eigentum, also in der Familie. Das ist sein Camper und sein Bereich. Und dort ist eine richtig tolle Küche eingebaut mittlerweile und ein Schlafplatz. Das ist seine Wohnung im Großen und Ganzen. Und durch
Ah,
das haben wir
okay.
auch den Vorteil, dass sich jeder einfach super zurückziehen kann und wir letzten Endes eben auch dann auch zwei ja, getrennte Mini-Wohnungen haben.
Ah, okay. Gut, okay,
Genau.
also in dem Wohnwagen sagst du, kann man nicht arbeiten, ist ein bisschen zu klein.
Ja, also vor allem auch die Tischhöhe war zu niedrig. Das sind einfach, der ist schon ein bisschen älter und von dem her sind einfach, der Tisch ist zu niedrig und es wackelt. Also du hast einfach dort nicht die Fahrzeugqualität und Stabilität, die man braucht, damit sowas gut funktioniert. Genau, aber das war definitiv jetzt mal, sagen wir, ein Griff ins Klo. Dann haben wir das entsprechend wieder geändert. Und was auch ein Learning war, etwas davor, wir hatten eigentlich die Vorstellung von der Fahrzeugauswahl, dass so ein Van total cool ist. Also diese Kastenwägen, die man sieht, die total stylisch ausschauen und wo man schnell von A nach B kommt und dann campt man da und dann macht man dort noch Arbeiten am Strand, hat für uns überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten uns den zugelegt und festgestellt, viel zu klein vom Schnitt her, passt weder vom Schlafen noch vom Kochen noch vom Arbeiten her. Und ja, mussten dann das fast, klar, es war Neufahrzeug, das haben wir dann wieder verkauft. Und sind dann eben auf den jetzigen Camper umgestiegen und haben einen ganzen, ich sage es mal, langweiligen Alkoven. Also die Camper unter euch wissen, was ich meine. Das ist jetzt kein Fahrzeug, was irgendwie durch stylische Optik glänzt, aber es hat einfach eine super Funktionalität. Und da haben wir festgestellt, das hat sich einfach bewährt und das ist für uns die definitiv bessere Fahrzeugwahl. Aber wir mussten einfach ja schon mehr einiges investieren, um die Kiste ja wieder so auf diesen Stand zu bringen. Aber jetzt haben wir wirklich eine Lösung, die gut funktioniert.
Was musst du dir denn genau umbauen? Was habe ich mir auch vorhin noch aufgeschrieben, voll vergessen. Was habt ihr, also was mu musstest du viel in deinem Wohnmobil umbauen, um den jetzt so nutzen zu können? Oder waren das nur so Luxusdinger?
Nee, also es waren schon essentielle Sachen, wie zum Beispiel eine Anhängerkupplung, damit wir eben den Wohnwagen ziehen können. Wir haben einen komplett anderen Kühlschrank, der auf 12 Volt läuft, weil der verbaute eben auf Gas funktioniert und der frisst dich einfach leer, vor allem Thema Wintercamping. Der kostet 2.500, 3.000 Euro, so ein Kühlschrank. Also da geht dann schon ein bisschen Geld raus. Wir haben eine komplett neue Batterie, Lithium-Ionen-Batterieversorgung gekauft mit Solaranlage, die montiert worden ist, plus Wechselrichter. Das sind auch mit 2.500 bis 4.000 Euro, je nachdem, wie das Package eben bereist wird. Dann Verdunklungslösungen, die wir eben braucht haben. Also es gehen schon einige Tausende raus. Ich glaube, bei uns waren es so jetzt sagen aktuell 12.000 bis 15.000 ungefähr, was Umbauten sind, die man eben so gar nicht sieht, aber die einfach notwendig sind, damit das Fahrzeug für diese Dauerbenutzung, weil wir leben ja drin, das ist ja nicht so, dass wir jetzt 2 Tage fahren und dann steht da wieder in der Garage. Aber es ist dann schon nochmal einiges an Umbauten, die man einfach so nach und nach investieren muss, damit es dann auch rund ist.
Und du sagst halt, ihr lebt da drin. Aber ihr habt noch eine Wohnung in Niederbayern oder habt ihr auch eure Wohnung aufgelöst?
Wir haben also ja eine Mischung sozusagen. Wir haben noch eine kleine Unterkunft bei meinem Vater. Dort haben wir im Endeffekt Lager, wo wir noch einen Teil von unseren Möbel haben, Sportausrüstung, also die Ski zum Beispiel sind jetzt eben die Wintersachen sind dort eingelagert, die Winterjacken. Und wir haben auch dort 2 Räume, wo wir schlafen können. Unser Haus haben wir tatsächlich jetzt zum Jahresende, also Wechsel 2023, 2024 aufgelöst und haben es auch nie bereut. Für uns war klar, wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann machen wir konsequent und mal zurück geht es relativ schnell. Also wieder in die alte Welt zurückzukommen, musst halt wieder gucken, wo du dann ein Objekt findest. Aber wir haben jetzt einfach dort noch unser Lager und die Notfallräume, haben die aber bisher tatsächlich jetzt noch nie genutzt, sondern wir sind jetzt seit 30.09. Sind wir jetzt on Tour und ich habe seitdem, ich muss überlegen, glaube eine Woche nicht im Camper geschlafen. Ja. Und ich vermisse auch nichts. Also ich möchte, also das ist wirklich total interessante Lebenserfahrung, dass durch diese Reduktion, die man fährt, man viel, viel mehr Zeit gewinnt. Und also das ist eigentlich der größte Benefit, den wir für uns selber jetzt haben. Weniger ist tatsächlich mehr. Und wir sind da auch noch dabei, diese Reduktion weiterzufahren. Aber dieser Minimalismus, der bringt wirklich Lebensqualität. Das hätte ich nie gedacht. Wir hatten früher Motorrad, wir hatten Auto, wir hatten Anhänger, Wohnwagen, also ein Riesenfuhrpark, Riesenhaus, Rasenmäherroboter und alles, was halt so zum deutschen Leben dazugehört. Ich möchte da nicht mehr hin und stelle jetzt fest, dass man einfach ja, ganz andere Qualitäten leben kann.
Ist super, das klingt einfach. Weil ich habe ja auch schon mit Robin Lerch gesprochen, hab ich ja vorhin gesagt schon. Und der hat ja auch alles aufgelöst, aber der ist auch in seinen Mitte-20ern. Und da ist das noch nicht so schwer, denke ich mir so. Hast du nicht so viel angespart, ne? Also hast du nicht so viel Zeug. Aber du
Ja.
bist gleiche Altersdekade wie ich. Und dann hat man ja doch schon ganz viele Sachen irgendwie in seinem Leben eingesammelt. War das schwer, sich von denen zu trennen? Oder war das eher so ein, ja, komm, brauche ich nicht mehr?
Ja, es war sehr schwer. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Hürden überhaupt, sich dem zu stellen und es auch umzusetzen. Wenn man es aber dann macht, die größte Hürde ist tatsächlich, die Sachen loszukriegen, weil wenige das mittlerweile brauchen können. Das heißt, man muss viele Sachen tatsächlich wegschmeißen. Und da blutet ein das Herz. Aber es ist nochmal unsere Konsumgesellschaft. Wir haben vor allem in Niederbayern, sämtliche Haushalte haben alles. Ob es Klamotten sind, ob es Fahrzeuge sind, Spielzeuge. Jeder hat doppelt und dreifach die Dinge. Und man muss dann wirklich auch die Entscheidung treffen, so, das geht jetzt in den Container rein und wir fahren es weg. Es waren viele Hänger, die ich weggefahren habe. Aber mit jedem Hänger ist etwas leichter geworden. Das war ein total interessantes, ich sage jetzt mal, psychologisches Experiment, was jetzt auch immer noch weiterläuft. Und da haben wir festgestellt, nee, wenn man, sagen wir, über diesen Nullpunkt drüber ist, dann wird's leichter und leichter. Aber das Schwierige war tatsächlich, diese Dinge dann eben per eBay Kleinanzeigen und so weiter einfach unter die Leute zu bringen. Das war sehr, sehr viel Zeitaufwand, den wir da braucht haben. Und wie es dann weg war, hat man immer wieder gemerkt, so, jetzt kommt wieder Energie und es ist Platz für Neues. Aber es ist schon faszinierend, wie viel Dinge man eben zusammensammelt über die Jahre. Und ja, und jetzt stellt man fest, man hat sie nimmer und uns fehlt nichts. Also wir reden da oft drüber, wenn wir hier im Camper sind, ob wir jetzt irgendwas vermissen von den alten Dingen. Und nach einem knappen Jahr muss ich sagen, nee, also momentan tatsächlich nicht. Vielleicht ändert sich das noch, keine Ahnung. Aber momentan kommt noch keine Wehmut auf.
Spannend zu wissen. Ne? Das ist sehr interessant. Jetzt sind wir schon wirklich am Ende, wo ich nochmal drei Fragen habe. Und das eine ist ja schon das schon großes Learning, aber meine erste Frage ist immer so, was denn für dich der beste Tipp in deiner Anfangszeit war, den du mal bekommen hast und der dir immer noch hilft. Und zwar versicherungsmäßig so oder ja, dann Berufsleben.
Der beste Tipp, den Kanal offen halten. Heißt, wenn es gibt immer Situationen im Leben, wo ja aus verschiedensten Gründen vielleicht mal der Kontakt endet oder man sich neu entscheidet. Aber es ist immer gut, wenn man den Kanal offen lässt. Das heißt, dass immer noch die Möglichkeit besteht, mit der Person zu sprechen oder vielleicht auch ein zweites Mal wieder den Kontakt zu reaktivieren. Bin ich auch nicht der absolute Oberexperte, aber ich trainiere das.
Sehr guter Tipp. Das zweite ist, die Frage immer, was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere gewusst, was du einfach jetzt gemacht hast? Und ausgenommen ist nicht hier dieses, du kannst mit dem Wohnmobil rumfahren und von überall aus arbeiten. Das nehmen wir mal aus.
Ich hätte gerne gewusst, dass man schon als 20-Jähriger als Versicherungsmakler starten kann. Das wäre für mich super gewesen. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, war da auch zu, ja, nicht zu unbedarft, aber das hätte ich mir gewünscht, wirklich mit Anfang 20 schon einen eigenen Maklerbetrieb aufzubauen.
Gut, und die letzte Frage, weil hast du eigentlich Bücher mit auf deiner Reise oder hast du nur E-Reader und digitale Buchform oder sowas?
Zweiteres, ich lese sehr gerne, aber ich habe fast alle Bücher, bis auf, glaube, fünf oder sechs, die mir wirklich am Herz liegen, sind alle weg. Und der Rest ist jetzt auf dem Tablet oder per Hörbuch.
Das fällt mir gerade ein, wenn ich denke, so, mich von Sachen trennen, okay, dann schaue ich gerade so nach rechts in meine Bibliothek und denke mir so, ah, das ist einfach so. Weil ich mag halt am Papier zu lesen, ne? Also es ist halt, das mag ich halt. Deswegen, das war, glaube ich, für mich mit das Härteste. Aber andere Geschichte. Welche Bücher kannst du empfehlen? Warum sollte man die gelesen haben?
Ich muss mal gucken, ob mir der Titel noch einfällt. Eins, was mich sehr inspiriert hat, war das Buch Fish, glaube ich, heißt es. Da geht es um Pike Place in den USA. Einfach eine sehr inspirierende Geschichte, wie man mit Begeisterung verkaufen kann. Und zwar mit Leidenschaft. Also nicht aufgesetzte Begeisterung, sondern wirklich mit Leidenschaft. Das hat mich wirklich inspiriert, muss ich sagen. Und versuche ich ja heute noch in Teilen umzusetzen. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei Stück davon. Was könnte man noch sagen? Dann das Buch, also für uns, was jetzt aktuell wirklich zentral ist, ist das Buch Essentialismus. Da geht es darum, einfach wirklich diese Reduktion zu durchleben und was es eben auch für Vorteile hat. Das ist aus meiner Sicht jetzt was für die nächsten 10 bis 20 Jahre, gerade in unserer Gesellschaftsform, um sich einfach wieder von diesen materiellen Dingen zu trennen. Was, wie ich schon gesagt habe, eine ganz, ganz harte Etappe sein kann, aber glaube sehr wertvoll ist. Aber das hat uns wirklich auch sehr inspiriert, das jetzt umzusetzen und auch motiviert, das zu machen. Und dann gibt es noch ein Buch, der Titel heißt Die with Zero. Ich weiß jetzt bloß den Autor nicht mehr. Ist ein US-Amerikaner. Bill Perkins heißt er genau. Da geht es darum, zu realisieren, dass man am Ende des Lebens nichts mitnehmen kann, bis auf Erfahrungen und Erlebnisse. Und hier geht es darum, auch frühzeitig eben Dinge wie Immobilien an die nächste Generation weiterzugeben, Verantwortung zu übernehmen für das, was nach mir kommt, aber auch nicht die Gelder so anzuhäufen, dass sie eben keinen Mehrwert mehr bringen. Und das finde ich für die heutige Zeit auch sehr, sehr spannend, mal davon auszugehen, das Leben wird enden. Und dann zu überlegen, wie möchte ich denn dort auch ja, das letzte Drittel oder das letzte Viertel meines Lebens gestalten, immer im Hinterkopf, dass es eben ein Bogen ist. Also das Leben steigt an und wird auch irgendwann wieder flacher. Und ich bin jetzt selber in der Mitte des Lebens. Das heißt, ja, einfacher zu überlegen, was hat jetzt Prioritäten oder was ist vielleicht nicht mehr so erstrebenswert für die nächste Dekade.
Das ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das ist einfach ein sehr gutes, ja, also ungewollt, ne, aber ein sehr schönes Schlusswort, weil es stimmt, ja, es ist genauso richtig. Ja, ich bedanke mich, es war echt ein sauschönes Gespräch. Es war genauso, wie es mir vorgegangen, also was ich mir erhofft
Super.
habe.
Freut mich.
Sehr, sehr guter Podcast, dein erster, kann ich dir schon mal sagen.
Wunderbar. Dann habe ich jetzt auf meiner Bucketlist wieder einen Step erreicht. Ich habe mir einen Podcast eingesprochen und ja, würde mich freuen, wenn er gut ankommt und den einen oder anderen ein bisschen inspiriert, wie mir das jetzt zu so machen als reisender Versicherungsmakler.
Davon gehe ich aus und ich gehe auch davon aus, dass es nicht der letzte Podcast gewesen sein wird.
Super.
Ja.
Wir freuen uns auf neue Projekte. Spitze.
Okay. Dann wünsche ich dir ja noch einen schönen Tag. In Portugal bist du heute noch, ne?
Nee, in
Spanien,
Spanien, also
ach genau,
Galicien, genau.
genau. Auf dem Weg nach Barcelona ab heute.
Auf dem Weg nach
Ne?
Barcelona. Ich freue mich jetzt auf morgen auf die Autobahn und ja, wir halten dich auf dem Laufenden. Markus, vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung und ja, bis zur nächsten Runde.
Bis zur nächsten Runde. Ciao.
Super, danke, ciao.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch auch so interessant und inspirierend wie ich. Und wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Christoph Meusel. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören. Deutschland.